Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Kreuzfeuer. Kirche, wo es kritisch wird.
Herzlich willkommen zu dieser Sondersendung, sagt Birgit Pottler. Das Wort Gottes im Leben und in der Sendung der Kirche. Damit beschäftigt sich seit dem 5. Oktober die Weltbischofssynode im Vatikan. Zu ihr zählen 253 Bischöfe aus 113 Bischofskonferenzen, Ostkirchen und dem Vatikan, die sogenannten Synodenväter also, außerdem Experten und Hörer, unter ihnen so viele Frauen und Laien wie bei keiner Synode zuvor. Noch bis zum 26. Oktober berät dieses internationalste Gremium, das die Weltkirche derzeit zu bieten hat, im Schatten des Petersdoms. An welchem Punkt sind die Beratungen? Welche Fragen stellen sich? Darum geht es in dieser Sondersendung. Wie kann man den Gläubigen, auch mit modernen Mitteln, das Wort Gottes besser verständlich machen? Braucht es ein Kompendium oder ein Regelwerk, um Predigern zu helfen? Wie kann man die Einheit der Christen und den Dialog mit den Juden durch das Wort Gottes fördern? Soll die Leseordnung geändert werden? Diese und andere Fragen haben sich bislang aus den Beratungen bei der Weltbischofssynode ergeben. Der kanadische Kardinal Marc Ouellet fasste am Mittwochabend die bisherigen Redebeiträge der Bischöfe und Laien aus aller Welt zusammen.
Pro directoris pastoralibus enunciandis.
Halbzeit in der Synodenaula. Der Generalrelator Ouellet lobte zunächst die geschwisterliche Atmosphäre der Bischofsvollversammlung, bevor er in der Synodensprache Latein in 43 Punkten seine Beobachtungen und Anmerkungen zu den bisherigen Diskussionen zusammenfasste.
Prima parte, pars. Deus loquitur.
Die Kirche habe die Pflicht, zum Hören zu erziehen. Die heutige Krise der Berufungen sei eine Krise der Fähigkeit, zu hören, so der Kardinal. Er ging auf zahlreiche Wortmeldungen zum Thema Predigt und Liturgie ein, betonte aber auch den Dienst des Wortes Gottes für Frieden und Gerechtigkeit. Es gehe darum, die Wunden des zeitgenössischen Menschen zu heilen. Unverzichtbar für Ouellet und viele Synodalen die Einheit von Bibelstudium und Lehramt. Doch auch die Methoden der wissenschaftlichen Forschung sollten dazu führen, den Text in seinem vollen religiösen Sinn zu erfassen.
Dialogus Christianorum cum Judeis, fratribus nostris majoris.
Schließlich die Wiederholung des Appells zu Ökumene und interreligiösem Dialog.
Omnibus grandibus religionibus elementum.
Die Bibel sei Beispiel und Instrument der Einheit oder des gemeinsamen Engagements. 19 Fragen stehen am Ende der Relatio. Sie setzten den Beginn der Arbeit in den Sprachzirkeln, die jetzt konkrete Vorschläge für die Propositiones, also Vorschläge, an den Papst erarbeiten sollen. Die Liste sei nicht vollständig, hatte Kardinal Ouellet sogar schriftlich festgehalten und eigens zum Formulieren neuer Fragen angeregt. Die hat unter anderem Alexander Schweitzer von der Deutschen Bibelföderation, Hörer der Synode.
Unter anderem hat das wichtige Thema Ausbildung vor allem der Ausbilder gefehlt, das ja in der Synodenaula allenthalben zur Sprache kam. Darüber haben wir zum Beispiel in unserer englischsprachigen Arbeitsgruppe, zu der ich gehöre, gesprochen.
Ein weiteres Thema, Mission.
Sowohl ad intra als auch ad extra, da hat ja ein Synodenvater ganz richtig und ganz markant die Situation der katholischen Kirche analysiert und gesagt, dass unsere Gläubigen eigentlich im Zustand der getauften Katechumenen sind. Also da Mission betrieben werden muss und auch ad extra wurde eine interessante Missionsekklesiologie vorgelegt, basierend auf einem trinitarischen Verständnis des Wortes Gottes. Da, soweit ich das beobachten kann, müsste noch gearbeitet werden.
Die Religionsphilosophin Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz spricht wie viele ihrer Vorredner das Problem der Sekten an.
Was ist jetzt das Erfolgsrezept dieser pfingstlichen, charismatischen Gruppen, die die Kirche viel zu schläfrig empfinden? Und da habe ich jetzt noch gar keine Vorschläge gehört. Das halte ich für ein großes, großes Fragezeichen. Ein afrikanischer Bischof sprach natürlich von Tanz, Gesang, Drama. Finde ich gut. Das ist aber muss man jetzt genauer ausarbeiten. Also was die charismatischen Pfingstkirchen können, müsste die alte Katholika sowieso schon können. Ja? Also da braucht es einfach Bewegung.
Wir sollten keine Angst haben, den katholischen Christen zuzumuten, die Bibel selbst aufzuschlagen. Und wir sollten nicht, das ist auch oft hier in unseren europäischen Breitengraden ein Problem, die Meinung verstärken, dass eine Bibellektüre nur etwas für studierte Exegeten sei, sondern auch auf die Kraft des Wortes Gottes vertrauen und natürlich die nötigen Kommentare, Erläuterungen, Kurse und so weiter anbieten. Wenn wir das tun, dann haben wir auch im Blick auf Sekten einiges an Alternativen zu bieten.
Das Wort Gottes ist Thema der Synode. Es geht also nicht nur, aber zumindest einmal in erster Linie um die Bibel. Das Buch aus vielen Büchern. Was, welche Bibel ist gemeint? Stefan von Kempis hat Beispiele.
Tohu und Bohu, das prägt nicht nur schon die ersten Zeilen der Heiligen Schrift, sondern auch das, was den Bischöfen aus aller Welt zum Thema Wort Gottes alles einfällt.
Aber es ist ein sehr buntes Bild von den verschiedenen Kontinenten,
sagt Weihbischof Anton Leichtfried aus St. Pölten, dem es manchmal nicht leicht fällt, bei den vielen Beiträgen der Synodenväter überhaupt mitzuhalten.
Das ist manchmal ein mühsames Geschäft, einander zuzuhören, weil es ja doch in so vielen verschiedenen Sprachen hier zugeht.
Aber es lohnt sich, weil man die unterschiedlichsten Blickwinkel auf das Buch der Bücher gewinnt.
Das erste ist, die Bibel ist ein gemeinsames Buch, und zwar von allen Christen. Also das ist doch eine sehr prägende Erfahrung, die Bibel als gemeinsames Buch, das uns verbindet innerhalb der verschiedenen Konfessionen.
Zweitens, und nach diesem ökumenischen Blick auf die Bibel vielleicht etwas überraschend:
Die Bibel ist ein gefährliches Buch, so gefährlich, dass es verboten werden muss.
Dazu gab es in der Vatikanischen Synodenaula bedrückende Erfahrungsberichte von Bischöfen, die unter kommunistischer Herrschaft gelebt haben.
Wenn jemand eine Bibel gehabt hat, hat ihm das 10 Jahre Sibirien eingebracht. Und es wurde erzählt, und er ist nach Hause gekommen, was hat er als erstes gemacht? Er hat wieder die Bibel aufgeschlagen, wurde wieder verhaftet. Also was uns manchmal etwas abgeht, ist ein Buch wie das andere, oder man hat schwere Zugänge, ist ein gefährliches Buch. Was da drinnen steckt an Kraft und Dynamik, sodass die Diktaturen Angst hatten davor.
In manchen Ländern aber braucht gar kein Diktator, die Bibel erst zu verbieten, weil sie einfach zu viel kostet. Das ist ein weiterer Blick auf die Bibel, sagt Bischof Leichtfried.
Die Bibel als Buch der armen und einfachen Menschen. Das haben Bischöfe doch eindrücklich und auch bedrückenderweise erzählt, dass es in vielen Diözesen nicht möglich ist, eine Bibel zu drucken, weil sie das Geld nicht haben, und für viele Christen es nicht möglich ist, eine Bibel zu kaufen. Aber sie haben gleichzeitig erzählt, dass gerade viele Armen die Bibel sehr wohl verstanden haben und gehört haben und gelesen haben mit ihrem Leben. Und einige Bischöfe haben auch, das war sehr eindrücklich, erzählt, wie sie sich von denen das Evangelium erklären lassen. Und wie die das Evangelium leben, auch wichtige Passagen auswendig lernen.
Damit sind wir in den Ländern der dritten Welt, wo die Heilige Schrift direkt zu den einfachen Menschen spricht. Das ist nicht nur etwas Positives, das wird von manchen auch ausgenutzt.
Bibel als Buch, mit dem Betrug und Geschäft gemacht wird. Doch in Südamerika, auch in Afrika, der Bericht, dass viele Sekten sich sehr aggressiv hineinbewegen in den Markt der Bibel. Sie verteilen die Bibel gratis und angeln so gewisse Leute, und da wird sehr viel Geld hineingepumpt aus anderen Ländern, und letztlich wollen sie das aber von den Leuten wieder zurückhaben.
Von den christlich geprägten Teilen Südamerikas oder Afrikas dann in die mehrheitlich islamischen oder buddhistischen oder hinduistischen Länder. Auch dort nimmt man die Bibel wieder anders wahr.
Die Bibel als das besondere Buch der Christen. Es gibt ja viele Länder, in denen die Christen eine kleine Minderheit sind. Was ist das Besondere an der christlichen Heiligen Schrift?
Bibel in all ihren Facetten. Ein Buch, mit dem man nicht leicht zu Rande kommt. Was ist für Bischof Leichtfried nun die entscheidende Bibel?
Die wichtigste Bibel sind Menschen, die nach der biblischen Botschaft leben. Das kann jeder ablesen, das versteht jeder, das ist das Wichtigste.
So heikel wie vielfältig. Kein Wunder, dass dieses Buch und sein Wort auch Dichter und Denker beeinflussen und sogar die Philosophie in Aufbruchsstimmung versetzen. Das Gespräch von Vernunft und Glaube könne neuen Schwung bekommen, sagte die einzige deutsche Frau unter den Hörern und erhielt Applaus von den Synodenvätern.
Mit der Aufklärung war ja vor 250 Jahren gemeint, dass die Vernunft der eigentliche Maßstab des Menschlichen sei. Das ist per se ja auch wohl richtig. Wir haben aber im Blick auf das 20. Jahrhundert zwei mörderische Ideologien hinter uns, die ja auch beide unter dem Zeichen der Vernunft gesprochen haben. Die rote Ideologie, die braune Ideologie. Sie hätten niemals ein System so lange und so effektiv führen können, wenn sie nicht in gewissem Sinne die Grundüberzeugung der Menschen gefasst hätten und versucht hätten, die auch, ich sag's mal, quasi vernünftig zu begründen. Und daraufhin hat sich heute eine sehr, sehr starke Vernunftkritik entwickelt. Wir wissen heute, dass die Vernunft selbst auch eine Täuschung ist. Es ist keineswegs so, dass die Vernunft uns über die Täuschungen aufklärt. Es gibt eine Täuschung, die heißt selber Vernunft. Warum? Weil sie von sich her noch keine Orientierung hat. Sie ist ein Werkzeug. Und in dem Sinne kommt auf eine sehr merkwürdige Weise heute eine Vernunftkritik zusammen mit der Frage, wo liegt die Erstorientierung? Und die ist bei einigen sehr wichtigen Vordenkern durchaus nahe am Christlichen, wenn nicht sogar eigentlich wieder im Griff auf christliche Themen oder besser gesagt auf biblische Themen.
Nun standen lange Jahre Josef Ratzinger und Jürgen Habermas für diesen Dialog Christentum, Philosophie, Glaube, Vernunft. Es geht inzwischen aber ja über diese beiden Namen hinaus.
Habermas hat das Tor aufgestoßen 2001, wo er gesagt hat, die verlorene Hoffnung auf Wiederauferstehung lässt uns leer zurück. Diese Beziehung, dass Gerechtigkeit ohne eine Nachwirkung auch nach dem Tode, also sagt man es mal ruhig, ohne eine Allgerechtigkeit, auch im Sinne eines Finales der Geschichte, überhaupt nicht sinnvoll ist. Das hat er, glaube ich, jetzt wirklich sehr in die Mitte wieder gestellt. Habermas hat damit ein Tor geöffnet und Jacques Derrida hat ein wunderbares Interview gegeben im Jahr 2000. Er spricht jetzt hier als französischer Jude. Auch die Frage, können wir ein Europa bauen, wenn wir die Opfer über den Gräbern mit dem Händeschütteln der Enkel begraben sein lassen? Das hat ausdrücklich, das ist ein Harmoniebedürfnis, das wir haben, aber die europäische Kultur kennt noch was ganz anderes, nämlich die Verzeihung für die Henker. Und die geht nicht von den Enkeln aus, die können das gar nicht, sondern da gibt es eine Adresse, den Absoluten, den Namen, wie er das auch so sagt. Ja, also er bringt wirklich unmittelbar Gott ins Spiel. Wenn die Kultur das vergisst, dann soll sie nicht so tun, als könnte sie selber sich absolvieren, sondern es gibt nur eine Absolution im Absoluten, nicht im Relativen.
Die Philosophie öffnet sich offensichtlich. Das heißt, es wäre doch jetzt doch an der Kirche, sich zu öffnen. Sie haben bei den Synodenvätern gesagt, auch die Segel der Kirche wieder neu mit Wind füllen lassen. Wie kann das funktionieren?
Ich bin überzeugt, dass das eine zweite Möglichkeit ist, wenn sich nicht nur die Kirche, sondern auch die Theologen dieser philosophischen Strömung öffnen, weil sich für uns alle eine gemeinsame Bedrohung ergibt. Wir sind heute im menschlichen, bioethischen Bereich enorm bedroht. Und der Wind füllt die Segel wieder, meine ich insofern, als gerade bestimmte Vordenker, wie ich sie versucht habe zu nennen, dem Christentum gegenüber sehr aufgeschlossen sind. Und es sollte nicht zu spät sein, dass die Theologie und die Kirche das auch merkt.
Bei einer nicht vorgesehenen freien Wortmeldung hat Benedikt XVI. Bei der Bischofssynode das Spannungsfeld wissenschaftlicher Bibelforschung und geistlicher Bibellesung thematisiert. Diesen Graben gelte es zu überwinden. Die Wortmeldung Benedikts gebe den Geist der Versammlung wieder, sagt der österreichische Bibelwissenschaftler Michael Waldstein, Experte bei der Synode gegenüber Radio Vatikan. Von seiner Wissenschaft selbst fordert der Neutestamentler eine neue Einheit im Glauben.
Das praktische Problem war den Vätern sehr stark bewusst. Viele der Väter haben bemerkt, dass die Priesteramtskandidaten, die ausgebildet werden, oft bibelscheu sind, weil sie mit der wissenschaftlichen Exegese irgendwie verunsichert sind. Und so wird die Bibel zu einem gewissermaßen toten Buchstaben für viele Priesteramtskandidaten. Die Bischöfe können frei entscheiden, wo sie ihre Priesteramtskandidaten hinsenden. Und ich glaube, eine praktische Konsequenz wird sein, dass sie sich die verschiedenen Ausbildungsorte viel genauer anschauen werden.
Waldstein würdigt den Beitrag Benedikts.
Er hat De Verbum zusammengefasst, einen Passus, in dem schon beim Konzil gesagt wurde, es braucht einerseits die historisch-kritische Exegese, andererseits ein Lesen der Schrift als Ganze in der Tradition. Er hat das aber vertieft auf seine einmalige Weise. Ein starker Eindruck, den ich habe von der Synode, ist die Balance, das katholische und, et. Die Synode geht nicht in eine extreme Richtung, Sie ist gleich weit entfernt von Fundamentalismus und einer atheistischen Geschichtsschreibung. Der Papst hat dieses Element verstärkt.
Für die Bibelwissenschaft als Disziplin an der Universität ist es nicht ein schwieriger Spagat, den es dann zu bewältigen gilt, eben auch die Gesamtschau auf die Bibel, wo ja nun die Wissenschaft gerade zeigt, die Bibel ist nicht aus einem Guss, es liegen teilweise Jahrhunderte zwischen der Abfassung im Alten Testament zumindest der einzelnen Textpassagen, auch es gibt Doppelnennungen etc. Wie kann man diese Forderung einhalten?
Das wird nicht einfach vom Zaun zu brechen sein. Es ist nicht leicht, die Tradition, die wir als Bibelwissenschaftler übernommen haben, vom 19. und frühen 20. Jahrhundert wirklich grundlegend neu zu durchdenken, damit diese Kombination mit der theologischen Exegese wirklich funktioniert. Das ist nicht von heute auf morgen zu machen, sondern es ist eine Arbeit für die nächsten Jahrzehnte.
Das heißt, man darf sie auch nicht einfach ablegen, die historisch-kritische Forschung.
Das wäre völlig falsch, sie abzulehnen und auszugrenzen.
In der Kürze der Zeit, was sind die wichtigen Dinge der historisch-kritischen Forschung, die auch für eine heutige theologische Forschung, für theologische Schaffen wichtig sind? Was sind die Früchte?
Eine der Früchte ist, dass man sieht, dass die Bibel ein Zeugnis einer lebendigen Tradition ist. Sie ist nicht einfach ein Buch, das als Ganzes vom Himmel gefallen ist, sondern ist ein Zeugnis der verschiedenen Zeiten der Geschichte Israels und dann der frühen Geschichte der Kirche. Also Tradition und Schrift sind in der Schrift selber untrennbar verbunden.
Soweit die Bestandsaufnahme aus der Synodenaula und zahlreichen Gesprächen am Rande. Wir halten Sie natürlich weiter auf dem Laufenden. Birgit Pottler, Korrespondentin von der Synode, verabschiedet sich für heute. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.